Ich lese den Predigttext aus Lukas 1, Vers 26 bis 48. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen, und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, »Du bist die Gesegnetste aller Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, »Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter.« Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen.
Wir sind ja aktuell in unserer Predigtreihe Joy to the World, so haben wir sie mal genannt, nach dem bekannten Advents-Weihnachtslied, was wir in Deutsch haben mit Freue dich Welt. Und vielleicht ganz kurz für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Christoph Funk und ich bin Pastor von dem Gemeindegründungsprojekt hier. Und genau, ich habe die Ehre, mit euch die zweite Predigt zu halten in dieser Predigtreihe. Und ich habe euch was mitgebracht und wollte mal fragen, ob ihr das kennt. Wisst ihr, was das hier ist? Die Frauen unter uns. Ja, ist ein Test, schon mal ganz gut. Was für ein Test? Das ruhig laut ist. Ich habe es nicht gehört. Schwangerschaftstest, genau, richtig. Sieht man an dieser rosa Kappe hier rum. Genau, also dieser Schwangerschaftstest, den, wie soll ich sagen, der hat so eine gewisse magische Wirkung. Also je nachdem, was da für zwei oder keine Balken in diesem Sichtfenster erscheinen, löst er für sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Also wenn da zwei rote Streifen erscheinen, dann bedeutet das, da ist was im Anmarsch, da kommt wer. Wenn das nur einen hat oder keinen, dann weiß ich nicht so genau habe ich mir das nicht durchgelesen. Aber die zwei, das weiß ich, dann ist was unterwegs. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, als Papa von 5 Kindern, darunter einmal Zwillinge, dass dieses Zeichen der zwei Balken durchaus unterschiedliche Reaktionen auslösen kann. Also wir kennen einige Paare, die sich sehnlichst Kinder wünschen und für die diese zwei Striche pures Evangelium wären. Also pure gute Nachricht. Endlich, endlich ist es soweit, endlich klappt es, da kommt wer. Aber wir kennen auch einige Paare, die einen positiven Schwangerschaftstest nicht so als positiv empfinden würden. Vielleicht, weil sie gar kein Paar sind, vielleicht, weil man sich mit einer Person eingelassen hat, von der man gar kein Kind wollte oder mit der man gar kein Kind wollte. Vielleicht auch, weil man selber noch ein halbes Kind ist Oder weil man mit dem Kinderkriegen abgeschlossen hat. Das könnte ja auch sein. Maria hatte keinen Schwangerschaftstest und die hat auch keinen Schwangerschaftstest gemacht in diesem Text. Aber in gewisser Hinsicht hat der Engel Gabriel ihr hier das positive Testergebnis geliefert, noch bevor sie überhaupt schwanger war. Nicht schlecht. Ich habe mich gefragt, was ging wohl in Maria ab, als sie dieses Ergebnis von dem Engel Gabriel geliefert bekommen hat. Und ich vermute, dass Maria in diesen wenigen Minuten, das vermute ich waren es, dieses Gesprächs beides in sich gespürt hat. Einmal dieses Geniale dieser Nachricht und dann gleichzeitig das Herausfordernde dieser Botschaft. Und das ist auch das erste, so der erste Punkt, den ich heute weitergeben will. Es ist eine herausfordernde Gnade oder ein herausforderndes Geschenk, was Maria dort verkündet bekommt. Also ich weiß nicht, was Maria da gerade gemacht hat. Das wird uns nicht überliefert. Es kann sein, dass sie am Beten war. Würde man ja vielleicht vermuten, wenn so ein Engel um die Ecke kommt, dass es irgendwie der frommere Kontext gewesen ist. Es ist aber genauso gut möglich, dass sie gerade Wäsche gewaschen hat oder vielleicht auch einfach die Beine hochgelegt hat. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Entscheidend ist, der Engel erscheint, er kommt. Wir wissen nicht wie, ob mit Rauch und Bimbamborium oder ob er einfach zur Tür reingekommen ist. Wahrscheinlich Letzteres. Was er tut ist, er begrüßt Maria einfach schlicht und ergreifend freundlich, so wie man es damals tat. Jaire, also es war so ein ganz normaler Gruß wie Hallo oder Hey, wie geht's? Also nichts Wildes. Aber was er dann sagt, ist besonders. Er sagt nämlich zu Maria, Maria, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Oder noch wörtlicher, Maria, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als Maria, du wirst in ganz besonderer Weise Gottes Gnade und seine gütige, wohlwollende Zuwendung und seine Gegenwart erfahren. Beziehungsweise eigentlich, du erfährst es gerade jetzt, du erfährst es bereits, du bist eine Begnadigte. Und Maria ist über diese Nachricht, wenn ihr da reinguckt in Vers 29, erst einmal erschrocken und nicht nur so, huch, sondern da steht zutiefst erschrocken. Sie ist zutiefst verunsichert. Das bringt sie komplett aus dem Konzept. Und ich denke, ein Aspekt davon ist sicherlich, als junge Frau, du bist irgendwo im Haus oder sonst wie und dann steht da plötzlich ein Engel, also wahrscheinlich schon eher ein männliches Wesen vor dir. Das kann einen durchaus mal erschrecken. Aber ich glaube, das war gar nicht so der Hauptpunkt, weil ich vermute, der Engel kam relativ normal daher. Also ich glaube, dass der vom Aussehen jetzt nicht so total anders ausgesehen hat als ein Mann oder ein Mensch. Ja? Aber das, was sie in ganz besonderer Weise verunsichert und erschreckt, ist das, was der Engel ihr sagt. Du, Maria, bist von Gott in ganz besonderer Art und Weise ausgesucht worden. Warum war das so erschreckend für Maria? Ich glaube, weil das in keinster Weise mit ihrem eigenen Selbstwert und Selbstgefühl übereinstimmte. Im Gegenteil, wir sehen sogar in den letzten Versen unseres Predigttextes, muss ich nochmal nachgucken, Vers 48 müsste das sein, wo Maria ja Gott preist und dann sagt sie, denn er, also Gott, hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen und jetzt kommt der Zusatz, eine geringe und unbedeutende Frau, Vers 48. Keine Ahnung, was du so über Maria weißt oder wie viel Marias du schon im Film, Fernsehen oder auf Bildern gesehen hast. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du dir das auf deiner Zunge zergehen lässt, dass Maria eine in ihren Augen unbedeutende, nicht verachtete, aber geringe Frau war, das entspricht ja normalerweise nicht dem Maria-Bild, was wir so mitbekommen in der Regel. Also die Marias, die ich irgendwo präsentiert bekommen habe im Film oder in Bildern, ist meistens ein Eine junge Frau, wunderhübsch, meist leicht verträumt wirkend. Und so hält sie dann oft das Jesus-Baby in der Hand oder so. Also da ist nicht die Rede von, dass das eine Frau ist, die eigentlich völlig nobody, also so eine ganz normale Frau gewesen ist, sondern eher schon so eine Art Mona Lisa, ja, der Weihnachtsgeschichte. Aber in Marias Augen war sie eine geringe und unbedeutende Frau. Sprich, im Meer der vielen anderen Menschen fiel sie nicht auf. Und auch durch nichts hätte sie die Aufmerksamkeit der Menschen um sich herum, hätte sie die auf sich gezogen. Und ich glaube auch nicht, dass Maria irgendwie die besondere, die klare Aussicht auf eine besondere große Zukunft gehabt hätte. Dazu kommt noch, und das ist auch ganz interessant, sie lebte in der absoluten Provinz. Also wenn man was werden will, auch damals, dann muss man in die Hauptstadt. Ist ja bei uns nichts anderes, ne? Berlin, um die Ecke. Also wenn man was werden will, dann muss man nach Berlin. Wenn man was werden will, nach Jerusalem. Nicht nach Nazareth. Und dass das die absolute Provinz war, seht ihr daran, weil Lukas, der das Lukas-Evangelium schreibt, sich dazu gezwungen fühlt, eine kleine Ortsangabe hinzuzufügen, indem er sagt, aus Nazareth, einer Stadt in Galiläa. Also falls ihr nicht wisst, wo das liegt, was er wahrscheinlich nicht tut, weil das ist die totale Provinz, es lag in Galiläa, dann könnt ihr zumindest so ungefähr wissen. Sprich, aus Potsdam, das ist in Brandenburg, also der Kreis um Berlin rum. Nur so, damit ihr das so ein bisschen wisst von der Orientierung. Maria hatte ein total anderes Selbstbild und sie kam aus der absoluten Provinz und es sprach nichts dafür, dass sie in irgendeiner Weise besonders war. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es nicht so verwunderlich, dass Maria über diese Nachricht von dem Engel total erschrocken war, dass sie quasi komplett aus dem Konzept kam. Ich glaube, bei ihr ging so ein innerer Dialog ab wie, was, ich? Maria aus Nazareth? Du musst dich in der Hausnummer geirrt haben, lieber Gabriel. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber der Engel Gabriel, der legt quasi nochmal nach. Und er sagt, Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst keine Angst haben, was da jetzt mit dir passiert, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann kommt's, du wirst, Vers 31, schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. An dieser Stelle will ich gerne mit euch einen Moment innehalten und mal darüber nachdenken, was das für eine Nachricht ist. Ich glaube, hier kommen zwei Dinge zusammen, die Maria wahrscheinlich, so denke ich es, in diesen Minuten prozessierte. Ich glaube, als der Engel ihr das verkündet hat, da hat Maria erstmal nach dem nächsten Stuhl gesucht und musste sie erstmal hinsetzen und darüber nachdenken. Denn hier sind diese zwei Dinge ganz nah beieinander. Auf der einen Seite, Maria, du bist in besonderer Weise von Gott begnadigt. Wow! Was für eine Botschaft für diese junge, unbedeutende Frau irgendwo im galiläischen Hinterland. Du bist in einer ganz besonderen Art und Weise von Gott begnadigt. Aber auf der anderen Seite, das Geschenk, das Gott dir macht, bringt auch viel Herausforderndes mit sich. Der Engel sagt dir nämlich, Maria, du wirst schwanger werden. Und wisst ihr, eine Sache war Maria ganz klar. Wenn sie als junge Frau unverheiratet schwanger wird, dann würde das einen Haufen an Problemen für sie mit sich bringen. Und wir hatten uns da kurz im Büro diese Woche darüber unterhalten. Ich hatte mich gefragt, warum hat Maria eigentlich nicht bei dieser Ankündigung vom Engel gedacht, ja klar, ich werde irgendwann schwanger werden, nämlich wenn ich Josef heirate. Ja, da wollen wir ja auch schwanger werden. Und wo ist das Problem? Aber ich glaube, der Engel hat das in einer Art und Weise gesagt, wahrscheinlich hat er auch noch ein paar mehr Worte benutzt, als das, was uns hier überliefert worden ist, wo Maria ganz klar wusste, nein, sie wird nicht irgendwann mit Josef schwanger werden, was sie übrigens nach Jesus noch mehrfach geworden ist, aber sondern es ist klar, sie wird jetzt unverheiratet schwanger werden. Und das bringt Herausforderungen mit sich, zumindest zur damaligen Zeit. Zur heutigen Zeit wäre es auch so, es würde Herausforderungen mit sich bringen. Das erste, familiäre und gesellschaftliche Ausgrenzung. Zur damaligen Zeit war es gesellschaftlich nicht akzeptiert, außerhalb einer Ehe, beziehungsweise in ihrem Fall noch vor der Ehe schwanger zu werden. Das galt damals nicht als Ausrutscher, so nach dem Motto, ups, da haben wir nicht aufgepasst. So war das nicht. Sie galt damals, wenn das passierte, in den Augen der Gesellschaft als Unzüchtige, als besonders sündig und moralisch verwerflich. Interessant, oder? Gott sagt, du bist besonders begnadigt, schenkt dir etwas, wo sie in den Augen der Menschen als besonders sündig und moralisch verwerflich galt. Und sie wusste, wenn das passiert, wird sie das ihr Leben lang zu spüren bekommen. Weil das Kind wäre ja da. Und das wusste man. Sowas sprach sich rum. Und sowas brannte sich ein in der damaligen Gesellschaft. Das andere war aber noch, wie würde ihre Familie reagieren? Würde sie mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden? Vielleicht. Denn das war damals nicht etwas, was man gerne in der Familie sah. Also, familiäre und gesellschaftliche Ausgrenzung war das Erste. Das Zweite war vielleicht noch schlimmer. Sie hätte die Perspektive ohne Mann und damit ohne Schutz, denn das bot damals die Heirat mit einem Mann, ohne Schutz durchs Leben zu gehen. Wir wissen nicht viel über die Beziehung von Maria zu Josef. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Josef für Maria wirklich die Liebe ihres Lebens gewesen ist oder vielleicht doch eher der Spatz in der Hand, weil die Taube auf dem Dach für sie unerreichbar war. Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir. Das wird ganz klar, das wird im Paralleltext in Matthäus sehr deutlich. Mit dieser Schwangerschaft musste Maria davon ausgehen, dass ihre Beziehung, ihre Verlobung zu Josef beendet werden würde. Wenn Josef sieht, dass ich schwanger bin und das Kind ist nicht von ihm, und das ist es nicht, dann ist Schluss. Und damit ist meine Hoffnung, überhaupt jemals wieder einen Mann zu finden, auch dahin. Denn damit galt sie als Unzüchtige und Unzüchtige wollte keiner heiraten. Da stand keiner drauf. Und die Aussicht darauf, die nächsten 15 bis 20 Jahre als Alleinerziehende durchs Leben zu gehen, war nicht besonders toll. Damals erst recht nicht, heute auch nicht. Ja, das war eine herausfordernde Gnade, die ihr da zuteil wurde. Und während Maria darüber nachdenkt, kommen ihr Zweifel. Ich glaube, das war so ein Moment, so nach dem Motto, okay, Moment mal, wie soll das überhaupt gehen? Und diese Zweifel, dass sie als eine Frau, die überhaupt nichts mit einem Mann hatte in dem Sinne, ein Kind kriegen sollte, die sind heute genauso da. Also wenn es zum Thema Jungfrauengeburt kommt, dann ist ein Kommentar quasi immer Standard, wenn man darüber redet. Ich glaub's auch selber nicht, oder? Wir wissen doch, wie es läuft. So oder ähnlich. Was ich bemerkenswert finde, weil es ist echt schwierig vorstellbar. Denn so läuft es normalerweise nicht. Aber was ich bemerkenswert finde ist, Maria ging es da gar nicht anders. Sie wusste nämlich auch, wie es läuft. Ja, Maria wusste, dass die Babys nicht mit dem Klapperstorch kommen. Und sie wusste auch, dass es normalerweise nicht ohne Beteiligung eines Mannes, dass da kein Kind entstehen würde. Klammer auf. In der heutigen Zeit, finde ich, sind wir viel näher dran, uns eine Jungfrauengeburt vorstellen zu können. Künstliche Befruchtung macht es möglich. Und ich frage mich manchmal, warum fällt uns das so schwer, uns vorzustellen, dass der allmächtige Gott in der Lage ist, wenn selbst unsere Mediziner das mehr oder weniger hinkriegen. Klammer zu, egal. Zur damaligen Zeit war es noch viel unvorstellbarer. Es war schlicht einfach überhaupt nicht in irgendeinem Horizont drin, dass sowas passieren könnte. Und deshalb fragt sie den Engel ja auch, wie sollen das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet, aber Luther übersetzt das eigentlich besser. Hier in der neuen Genfer Übersetzung ist es ein bisschen nett ausgedrückt. Sondern Maria sagt eigentlich, wie soll das zugehen, da ich doch noch von gar keinem Mann weiß. Und das ist eine hebräische Ausdrucksweise für, ich sage es mal ganz direkt, wie soll das denn möglich sein, denn ich habe ja noch gar keinen Sex. Das ist quasi das, was Maria ihm sagt. Und Maria hat Zweifel. Maria zweifelt daran, dass das, was der Engel ihr da gerade sagt, überhaupt möglich ist. Und dann tut der Engel zwei Dinge. Er gibt ihr eine Erklärung und er gibt ihr ein Zeichen. Die Erklärung ist, und es bleibt letztlich auch ein Stück Geheimnis, und so wird es auch ausgedrückt, weißt du, Maria, der Heilige Geist, Gott selber, der Schöpfer, wird über dich kommen und er wird dafür sorgen, dass du schwanger werden wirst. Und mehr macht er gar nicht, mehr erzählt er gar nicht. Aber dann sagt er, und weil das so ist, er begründet das, warum das so entscheidend ist, weil das so ist, wird der Vater dieses Kindes tatsächlich Gott selber sein. Deswegen wird er Gottes Sohn sein. Und das bedeutet, dieses Kind wird ohne Sünde geboren werden, ohne dieses, was wir Menschen in uns tragen, dass wir ständig unter diesem Fluch der Sünde sind, sondern er wird heilig sein, er wird sich der Sünde stellen müssen, mehr als wahrscheinlich jeder von uns, aber er wird ohne Sünde bleiben. Und das ist entscheidend, sonst hätte Jesus nie für unsere Sünde sterben können. Das ist die Begründung, die Erklärung. Das zweite ist das Zeichen, dann sagt der Engel, pass auf, Maria, du hast eine Verwandte, Elisabeth, und du weißt, die ist steinalt. Und das wissen wir ja auch, normalerweise ab einem gewissen Alter ist da nichts mehr möglich. Dann ist vorbei, biologisch. Aber diese Elisabeth, die sich ihr ganzes Leben lang ein Kind gewünscht hat, die ist übrigens auch schwanger, Maria. Und du kannst da hingehen und dir das angucken. Und dann kommt dieser Satz, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und übrigens, das lesen wir auch, das tut Maria dann ja auch. Sie geht hin zu Elisabeth und will sich überzeugen. Also will ich aber jetzt wissen, ob die wirklich schwanger ist. Und sie sieht ja und lernt dann auch, dass es genauso ist. Aber Maria zweifelt. Und ich frage mich, zweifelst du auch manchmal? Die Zweifel, die Maria hier hat, sind ja nicht Zweifel an der Existenz Gottes. Das war für sie eigentlich klar, das war jetzt nicht der Punkt. Aber sie hat Zweifel daran, dass das, was Gott da sagt, dass er das auch durchführen kann. Sie hat Zweifel daran, dass die Zusagen und Versprechen Gottes auch wirklich in Kraft treten werden. Ich kenne solche Zweifel sehr gut, sehr, sehr gut. Ich weiß, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat und er mich begnadigt hat. Ich weiß, dass mit ihm mir alles geschenkt ist und trotzdem habe ich oft meine Zweifel. Ich habe meine Zweifel, ob es stimmt, dass seine Gnade, Gottes Gnade in den Schwachen mächtig ist. Ich habe meine Zweifel, ob er wirklich fähig ist, mich und meine Familie mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Philipper 4, Vers 19. Ich habe meine Zweifel, ob Gott wirklich so treu ist und wirklich so mächtig, dass er mich ans Ziel bringen kann. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Und ich habe auch Angst und frage mich, stimmt das, Jesus, dass du, so wie du es gesagt hast in Johannes, Kapitel 16, Vers 33, diese Welt überwunden hast? Ich frage mich manchmal, stimmt das, Gott, dass du mich stärken kannst und mir helfen kannst, so wie es in Jesaja 41, Vers 10 sagt. Und ich habe oft Zweifel, ob seine Auferstehungskraft in mir so mächtig wirken kann, dass er mich verändern wird, so wie es in Epheser 3, Vers 20 heißt. Und ich könnte weitermachen. Hast du Zweifel? Maria hatte Zweifel. Und sie äußert diese Zweifel. Aber was wir hier sehen, ist das Zweite, wir sehen eine bereitwillige Maria trotz Zweifel. Maria entscheidet sich nämlich zu glauben, Gott zu vertrauen. Und sie sagt das in diesem einen Satz, der so gewaltig daherkommt. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn, oder das Wort, was da eigentlich steht, ich bin die Sklavin, Knecht, also oder Magd in dem Fall, die Dienerin, also ich gehöre dir und das, was du sagst, das soll an mir geschehen. Und wisst ihr, das ist vielleicht so der zweite Punkt, wo ich echt diese Woche bei der Vorbereitung innegehalten habe, nämlich gefragt habe, wie um alles in der Welt, liebe Maria, kannst du diesen Satz sagen und auch noch so meinen? Gut, man könnte vielleicht sagen, ja, wenn da jetzt so ein Engel reinkommt, was soll ich denn anderes machen? Aber es gibt genug Beispiele, wo Leute mehr als einen Engel gesehen haben und trotzdem gesagt haben, ich habe andere Wahl. Also letztlich war es ja nur ein Botschafter Gottes, der eine Botschaft überbringt. Wie oft hören wir denn die Botschaft Gottes und sagen trotzdem, ach ne, habe ich gar keinen Bock drauf oder keine Zeit für. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich habe mich trotzdem gefragt, angesichts dieser Berufung, dieser herausfordernden Gnade, wie um alles in der Welt kann Maria diesen Satz sagen? Wieso nimmt Maria diese herausfordernde Gnade an? Und das bringt sie trotz Zweifel und dieser Herausforderung und auch diesem Wunder, was nötig ist, dazu zu sagen, ja, ich stehe dir voll und ganz zur Verfügung. Vier Gründe, denke ich, spielen damit rein. Vielleicht auch noch mehr, ich habe nur vier. Das erste ist, weil Maria die Größe des kommenden Königs erahnt. Das zweite, weil Maria Wegbereiter für diesen König sein darf. Und das dritte, weil Maria in Gottes Augen unendlich wertgeschätzt ist. Und zuletzt, weil Maria einen Retter braucht. Weil Maria die Größe des kommenden Königs erahnt. Der Engel Gabriel hat ihr gesagt, das Kind, das da geboren werden soll, ist kein normales Kind. Vers 32 und 33. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber ihr könnt mir Folgendes glauben. Das war quasi die Beschreibung auf alttestamentlichem Hintergrund. Dieses Kind, was da kommt, ist an Größe nicht zu toppen. Das ist der erwartete Messias. Da passiert gerade was ganz Großes. Da kommt jemand, der die Hoffnung für diese Welt ist. Der Retter seines Volkes werden wird. Ja, er wird Gottes Sohn genannt werden. Wisst ihr, worüber ich oft bei mir selber enttäuscht bin? Dass ich mir so selten wirklich bewusst werde, mit wem ich durchs Leben gehen darf. Wer an meiner Seite ist und wem ich dienen darf, nämlich Jesus. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, die Hoffnung der Welt, die Hoffnung für Deutschland, die Hoffnung für Potsdam und auch die Hoffnung für dich und für mich. Unter seiner Herrschaft blüht das Leben auf. Er bringt den Frühling für unsere Seele. Er erweckt in unserem Inneren die toten Ecken zu neuem Leben. Seht ihr, erahnt ihr, erahnen wir die Größe von diesem Kind, von Jesus? Ich glaube, Maria tat es. Sie erahnte, da kommt ein Kind, das ist besonders. Und das führte sie zu dem zweiten, dass sie ja sagt, es ja, ich stehe dir zur Verfügung, weil sie Wegbereiter für diesen König sein durfte. So oft denken wir, vielleicht ihr nicht, dann ist super, aber ich kenne dieses Denken sehr gut und ich kenne auch Leute, die ähnlich denken, wir können Gott nur dann wirklich dienen, wenn wir entweder Prediger sind oder irgendwas ganz Besonderes, Abgefahrenes für Gott tun. Also was weiß ich, irgendwo ins entfernteste, gefährlichste Land gehen oder keine Ahnung, uns alles verkaufen und ach, was weiß ich, irgendwas ganz Besonderes. Nur dann können wir wirklich Gott so richtig dienen. Nur dann sind wir Wegbereiter für den König. Bei Maria sehen wir etwas, finde ich total beeindruckend. Wir können Gott auf so ganz normale Weise dienen und Wegbereiter für Jesus sein. Was macht Maria denn eigentlich? Sie stellt Gott ihren Körper zur Verfügung. Und nicht nur das, sondern sie stellt Gott auch ihre Muttergefühle, ihren Mutterinstinkt und letztlich diesen Mutteralltag zur Verfügung. Lasst euch das mal durch den Kopf rattern. Jedes Kleidungsstück, das sie für Jesus gewaschen hat, wo sie rausgegangen ist, am Fluss die Wäsche gewaschen hat, das hat dazu beigetragen, dass sie dem König den Weg bereitet hat. Jede Windel, die sie gewechselt hat, keine Ahnung, ob Josef da auch Bock drauf hatte, aber wahrscheinlich damals noch mehr die Frauensache als heute. Jede Windel, die sie gewechselt hat, hat dazu beigetragen, dass sie Jesus den Weg bereitet hat. Jedes Hilfestellen beim Laufen lernen, jedes Sprechen lernen oder Nachsprechen, all diese Dinge, jedes Lächeln, jedes Butterbrot schmieren, wenn Jesus in die Rabbischule gegangen ist, all das hat dazu beigetragen, dass sie Jesus, dem König, den Weg bereitet hat. Maria betrachtete es als eine Ehre, Gott auf diese Art und Weise dienen zu können und seinem Jesus dadurch den Weg zu bereiten. Und ich wünsche uns, dass uns das dazu inspiriert, mal neu nachzudenken, wie können wir denn, wie kannst du denn Wegbereiter für den König sein? Das muss überhaupt nichts Besonderes sein. Manchmal sind es oder oftmals sind es diese ganz, ganz alltäglichen, nervigen, oftmals stinkenden Sachen. Der dritte Grund, warum Maria Ja sagte und sagt, ich stehe dir zur Verfügung, war, weil Maria in Gottes Augen unendlich wertgeschätzt war. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ganz am Ende, Vers 48, da singt sie ja, da jubelt sie ja quasi vor Freude. Und dann heißt es, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Und ihr lieben Frauen, euch ist es vielleicht eher aufgefallen als uns Männer, keine Ahnung. Da steht etwas, ein Wort, das ist so bedeutend für eine Frau. Er hat mich angesehen. Jeder von uns weiß, was Blicke bewirken können. Das weiß jeder von uns intuitiv. Blicke können mehr sagen als tausend Worte. Wir sagen ja nicht umsonst, Blicke können töten. Im Blick eines Menschen können wir so viel ablesen, was er oder sie gerade über uns denkt. Und das tun wir auch. Deswegen, nebenbei gesagt, ist WhatsApp-Kommunikation nur defizitär. Nur mal so nebenbei. Ja? Oder ähnliches. Wir brauchen das. Wir brauchen diesen Blickkontakt, weil uns das so viel sagt. Und Maria sagt hier, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Nicht verachtend angesehen, nicht zornig angesehen, nicht mitleidig angesehen, nicht vorwurfsvoll, nicht ablehnend, nicht lüstern, nicht als Objekt seiner Fantasie, nicht erheitert, nicht herausfordernd, nicht herablassen und so weiter. Nein, gnädig. Und jetzt überlegt mal, was hat ihr das als unscheinbare, unbedeutende No-Name-Frau wohl bedeutet? Die Blicke der Männer zu ihrer Zeit galten ihr nicht und wenn, dann waren das eher unangenehme Blicke. Aber Gott, ihr Gott, hat sie gnädig angesehen. Als keiner hingesehen hat, hat er sie im Blick gehabt. Zu keiner Zeit hätte sie es verdient gehabt, aber der allmächtige Gott hat ein Auge auf sie geworfen. Er hat mich gnädig angesehen. Und jetzt kommt das Beste. Wisst ihr was? In Jesus Christus sieht Gott dich und mich genauso an. Genauso gnädig an. Im Epheserbrief heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. In Christus sieht Gott dich gnädig an. Einen letzten Grund, weil Maria einen Retter braucht. Als Maria zu Elisabeth kommt und sieht, dass das stimmt, was Gabriel ihr gesagt hat, dass die schwanger ist, die fast alte Oma da, was fast undenkbar war oder eigentlich undenkbar war, da bricht sie in Jubel aus und freut sich. Und dann kommt dieser ich glaube, Magnificat nennt man das auch. Also dieser Lobgesang von Maria, ja, wo wir nur die ersten paar Verse draus genommen haben. Und dann sagt sie, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria freut sich über Gott, ihren Retter. Sie wusste, sie braucht einen Retter und Gott ist ihr Retter. Wahrscheinlich hat sie es damals noch nicht erahnt, auf welche Weise dieses Kind ihr Retter werden würde. Und seht ihr, dieser Satz, den Maria da sagt, ich bin deine Dienerin, mir geschehe, wie du es gesagt hast, der ist beeindruckend. Absolut. Aber letztlich ging es ja nur um eine Schwangerschaft und ein paar mehr Schwierigkeiten im Leben. Aber circa 33 Jahre später würde Maria mitbekommen, wie dieses Kind, ihr erstgeborener Jesus, selber diesen Satz zu Gott sagt und es ihn alles kosten würde. Während Jesus im Garten Gethsemane mit dem Tod gerungen hat und er nicht wusste, ob er den Weg des Kreuzes bis zum Ende gehen konnte, wo alles Menschliche in ihm gesagt hat, ich will das nicht, ich kann das nicht, hat er doch diesen Satz gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich bin dein Diener, das, was du sagst, soll geschehen. Maria würde mitbekommen, wie Jesus die ganze Härte von der Gerechtigkeit Gottes am eigenen Leibe zu spüren bekommen würde, als er am Kreuz für dich und für mich starb. Sie würde mitbekommen, dass er durch diesen Gehorsamsschritt, diese Hingabe an Gott, der Wegbereiter für die Rettung und für die Gnade werden würde. Und seht ihr, ich glaube bei allen Gründen, letztlich ist es dieser Grund, es ist diese Tatsache, dass wir genauso wie Maria das sagen können. Ich bin dein Diener, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, trotz deiner herausfordernden Gnade vertraue ich dir. Und indem wir das sagen, nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer und immer und immer wieder neu im Blick auf Christus, der diesen Satz in Vollendung gesagt und gelebt hat, werden wir Wegbereiter für den König und Joy to the World. In uns wird eine Freude geweckt, die nicht zu toppen ist. Amen.